Sie hören, wofür sich eine Bluse lohnt. Ein Podcast über Schauspiel.
Danke. Nee, warte mal. Okay, das hat man jetzt auch schon tausendmal gehört. Mach mal anders.
Sie hören, wofür sich eine Muse lohnt. Ein Podcast über Schauspiel
und... Nee, so meine ich überhaupt nicht. Versuch mal was anderes. Überrasch mich mal. Mach einfach mal, wie du willst.
Sie hören, wofür sich Leverkusen lohnt. Ein Podcast über die Pharmaindustrie und...
Okay, verarschen kann ich nicht alleine. Ja? Ich probiere hier auch nur was aus, ja? Also wir können es entweder zusammen machen und dann brauche ich aber mal ein paar ernsthafte Angebote von dir. Oder ich muss es halt durchstellen.
Sie hören, wofür man Pampelmusen klont. Ein Podcast über Welthunger und...
Okay, stopp, vergiss es. Los, runter von der Bühne, los. Ich mach's selber. Ich habe hier echt was versucht, hä? Dass hier einmal was anderes passiert, als immer dieselbe Scheiße, die ihr Darstellungsbeamten hier jeden Tag abliefert. Das ist wirklich schlimmer als Sparkasse. Ja, los, komm, runter da. Ich mach's selber. Sie hören, was hinter meinem Busen thront. Ein Podcast über Regie und wenn Träume auf die Realität treffen, sich mit ihr verabreden, nach ein paar heißen Dates an eine gemeinsame Zukunft glauben, feststellen, dass sie außer Sex doch nicht so viel gemeinsam haben, sich nächtelang streiten, eine Paartherapie abbrechen, eine weitere Paartherapie abbrechen und schließlich in getrennten Betten schlafen. Mein Name ist Tim Tondorf. Ich bin Regisseur, was Sie schon daran merken, dass ich diesen schönen Podcast hier direkt zertrümmert, ihm meine Regie-Theater-Handschrift aufgedrückt und zu einem postdramatischen Rechercheprojekt über meine persönlichen Neurosen und Obsessionen gemacht habe. Natürlich mit Laien, beziehungsweise einer Laie. Mir. Ich bin nämlich nicht nur Regisseur, ich bin auch leidenschaftlicher Schauspieler, Performer, Projektemacher, Antragsschreiber und Teil eines Theaterkollektivs. Sozusagen ein fleischgewordener Gemischtwarenladen. Für all das lohnt es sich zu losen. Und geloost habe ich. Big time. Nach einem vielversprechenden Regiestudium an der renommierten Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch dümple ich seit fast 10 Jahren im Brackwasser zwischen freier Szene und Provinztheater hin und her. Mein Hang zum Widerspruch und mein Streben nach besseren Arbeitsbedingungen für SchauspielerInnen und Regieteams am Stadttheater führten dazu, dass ich es mit beinahe an jedem Haus, an dem ich arbeiten durfte, irgendwie verscherzt habe. Außerdem entschied ich mich für das Todesurteil jeder erfolgreichen Regiekarriere. Ich bin verheiratet und habe 2 Kinder. Wofür es sich zu schmusen lohnt. Dadurch wird natürlich der vorgegebene Pfad von bedingungsloser Aufopferung für die Kunst inklusive exzessiven Raubbaus an sich und anderen deutlich erschwert. Aber immerhin verliert man so nicht die Fähigkeit, sich noch auf andere Art und Weise zu spüren, als in den Endproben genialistisch brüllend mit Flaschen nach SchauspielerInnen zu werfen. 2018 hatte ich meine 15 Minutes of Fame mit einem Text über Machtmissbrauch am Theater, der bei nachtkritik.de erschien. Das war selbstverständlich die Lachgaseinspritzung für meinen beruflichen Verbrennungsmotor. Seitdem habe ich vor allem Stücke inszeniert wie
Schick uns doch mal ein paar Aufzeichnungen, der Intendant reist nicht so gern.
Oder
Ich werde es leider nicht zur Premiere schaffen, will es aber unbedingt noch sehen.
Oder
Lass uns vielleicht irgendwann mal auf einen Kaffee treffen.
Und natürlich den vielgespielten Klassiker
Die kommende Spielzeit ist leider schon voll, aber lass uns unbedingt über die nächste sprechen.
Das Losen im Regiefach ist branchenintern zuweilen ein noch größeres Tabu als in den Schwesterkünsten. Und gerade deshalb sollte auch viel häufiger und offener darüber geredet werden. Sollte ich einmal als Gast in diesen Podcast eingeladen werden, könnten Lisa Jobt, Johannes Lange und ich ein fulminantes Beispiel setzen, indem wir endlich diese unsägliche Inszenierung von Das Leben ein Traum aufarbeiten. Ich wünsche allen Beteiligten toi toi toi. Oder wie wir bei Prinzip Gonzo sagen, fickt sie nieder.
Herzlich willkommen bei Wofür es sich zu losen lohnt. Mein Name ist Johannes Lange.
Und mein Name ist Lisa Jobt.
Ach, den Witz fandst du blöd, ne, habe ich schon gemerkt.
Ach so, ja, der war sehr vorhersehbar. Ich glaube, den Witz haben wir auch schon mal gemacht.
Ich Hanno Thiesbrummel. Also herzlich willkommen auf jeden Fall.
Herzlich willkommen. Lisa und ich, wir sind wieder getrennt. Wir haben uns getrennt. Und sitzen wieder in unseren, ich in meinem mobilen Studio und Lisa in ihrem schönen Kabäuschen, wo einst alles begonnen hat. Wie fühlt es sich an, Lisa, wieder so aus der Entfernung zu kommunizieren?
Och ja, du fehlst mir. Ist schon schön, wenn du da bist und wir zusammen Späßchen machen können.
Ja.
Man so, aber über die Entfernung geht es auch natürlich sehr gut. Man hat ja auch über die Entfernung eine Energie miteinander.
Ja, das stimmt. Die hat man sich über Jahre aufgebaut, dass sogar jetzt selbst der Strom fließt. Schon
so
toll.
Ist es.
Ja.
So.
Worüber wollen wir heute sprechen?
Heute wollen wir über Geld sprechen.
Ah ja, Geld.
Geld.
Was soll das sein?
Ja, was soll das sein? Geld ist nur eine Vereinbarung. Es ist nur eine Behauptung. Ich habe auch in einem Zeitungsartikel gelesen, dass es ein Volk gibt, die als Währung sehr, sehr schwere Granitsteine hatten. Und diese Granitsteine hatten aber dann immer ihren Wert und dagegen wurde getauscht. Und wenn so ein Granitstein mit einem Bötchen transportiert wurde und auf den Grund des Meeres gefallen ist, dann hatte der trotzdem seinen Wert und man wusste ja, wo der liegt.
Ach, wie schön. Wie übersichtlich. Mhm. Und auch da bekommt ja auch Reichtum dann eine andere Bedeutung, ne? Also ja. Reichtum muss man sich ja auch dann einfach rein platztechnisch leisten können, beziehungsweise
oder
es
gut
geht
merken
ja auch dann
können,
gar nicht.
Gut merken können, gut. Wo die ganzen Steine liegen.
Ja, das heißt, man muss sich auch, Reichtum funktioniert auch nur dann, wenn man einem gönnt oder kollektiv gönnt. Ja, wir glauben dir, dass dort auf dem Meeresgrund deine Steine liegen. Du wirst schon der sein, der am meisten Steine hat. Weil irgendwie bist du auch der, dem gönnen wir das auch. Und,
oder wie viele Zeugen können sagen, dass da ein dicker Stein liegt? Und
ja,
hast
ja.
du diesen Leuten nicht auch angeboten, dass sie dann Teilhaber des Steins sind?
Beziehungsweise, wenn man jemanden besticht, das Eben. Heißt, ich besteche dich mit zwei großen Granitblöcken, das ist ja bei so einer Untersuchung schnell, fällt das ja auf. Wo hast denn du deine zwei großen Granitblöcke her? Und dann, also das ist selbst kontrollierendes System. Wirklich
ganz
gut.
Interessant, ja. Und hat alles mit Behauptung zu tun. Ich wurde übrigens auch schon mal am Theater bestochen.
Echt? Du wurdest bestochen?
Ja, mir wurden 500 Euro angeboten, damit ich in einem Chor mitmache, in einem Sprechchor, in einer Inszenierung. Die wurden mir bar und schwarz auf die Kralle angeboten und ich habe die auch angenommen.
Hm.
Das habe ich noch nie erzählt, das kommt mir auch jetzt gerade erst beim Thema Bestechung. Ich hatte da keinen Bock, im Chor rumzustehen und eine Protagonistin zu befördern. Und mir war das zu langweilig und ich wollte eigentlich meinen damaligen Freund in London besuchen. Das war mir viel wichtiger. Und dann hat der Regisseur mich angerufen und mich gebeten. Und ich so, ist auch schwierig, dann so Nein zu sagen. Aber habe dann gesagt, ich habe schon einen Flug gebucht und Reise besprochen und so. Und dann hat er mir 500 Euro noch angeboten. Naja, und die Hauptdarstellerin damals war auch ein echt berühmter Star. Und meine Freundinnen waren auch im Chor. Und plus 500 Euro habe ich gesagt, naja, komm, dann mache ich das. Es lässt sich auch schwer als Studentin weiterhin auf so einem Urlaub bestehen. Also damals war das zumindest so. Heute ist das vielleicht was anderes. Ja. Und ich wollte noch mit ihm dealen und sagen, ey, du machst doch auch ab und zu Filme. Kannst du mir nicht, ich verzichte auf das Geld, wenn du mir zusicherst, dass du mir mal eine kleine Rolle in einem deiner Filme schreibst. Nee, er wollte bei den 500 Euro bleiben.
Ja, sehr gut. Ich wurde schon mal bestochen. Ich muss aber sagen, je älter ich werde, desto... Also ich weiß, ich habe meinen Preis. Und ich glaube, ich kann bestochen werden. Also ich bin wirklich, ich bin bestechlich tatsächlich. Also ich habe da diese Verlockung, diese Ausschüttung der Hormone, die wahrscheinlich die gleichen sind und noch mal konzentrierter wie die, die man spürt, wenn man so Rabattanzeigen sieht oder 2-für-1-Angebote auf Schildern liest und man denkt, boah, das kann man sich ja nicht entgehen lassen. Das wird da, glaube ich, so die ähnliche Cocktailfamilie sein, die einen auch so bestechlich macht, ne? Also kann ich mir so vorstellen. Irgendwie über eine Abkürzung zu nehmen und darüber dann auch noch einen Koffer Geld in die Hand gedrückt zu bekommen. Ach, einfach toll.
Ein Koffer voll Geld, das ist es ja auch. Wir sind ja auch während der Renovierungsarbeiten mit unserem Theaterwagen, sind wir ja einen Tag zur Kfz-Werkstatt zurückgekehrt, um da weiterzuarbeiten und haben erfahren, dass heimlich ein edler Spender uns 100 Euro gespendet hat, weil er uns so cool fand.
Mhm, und der wollte gar nicht, dass das... dass das auffliegt.
Nee,
das war total
nicht, dass
toll.
Das auffliegt, ja.
Weil das sind exakt die Geschichten, für die man es da macht. Also Geld, das also einen symbolischen Wert hat, also im Gegensatz zu dem Finanz Berg, den wir versenkt haben. Es sind 100 Euro nicht mal die Kirsche auf der Sahne, aber trotzdem eine total tolle Geste, die so einen bestätigt, ne? Dass man ohne gespielt zu haben, schon als Gruppe, als Truppe, als fahrendes Volk, als, ach Mensch, das ist ja toll, dass ihr das macht und so, dass das schon eine Wirkung hatte, das fand ich auch ganz super.
Und dass der auch wusste, dass wir Geld brauchen, das sieht man ja auch jetzt nicht immer an. Ich versuche auch immer schick auszusehen und habe aber Minus auf dem Konto, ne? Man kommt aber so ein bisschen schickimicki rüber, aber wie sagt man das mit dem Pelz zum Aldi? Oder wie sagt man? Ich trage natürlich
sagt
keinen
man das
Pelz,
so?
Aber als Bild mit dem Jaguar zum Aldi, ja.
Ja, vielleicht sahen wir auch zu schick aus oder zu unbedürftig, weil
da, wo 100 soll ja, sind, da hätten doch auch 1000 sein können.
Ja, ich meine, weil so die Gerüchte gingen ja rum, der hat auch wirklich viel Geld. Und, und dann haben wir uns ja, das kann man ja zugeben, auch dann unsere Produktionsleiterin und ich, wir haben uns ja auch da mal in seiner Gegenwart, in Hörweite, uns ja mal über unsere finanziellen Sorgen mal unterhalten.
Oh, oder, ich liebe euch dafür, das finde ich wirklich super, weil die Hoffnung natürlich da war, dass der noch ein bisschen mehr springen lässt, ne? Weil ein Hunderter ist schnell so verraucht, also verbrannt.
Und dann tatsächlich uns dahingestellt, lass mal hier stehen und da ein bisschen laut drüber reden, dass wir noch eine Autobatterie brauchen.
Perfekt, super.
Das wird dem doch leicht fallen. Ja, schon peinlich.
Nee,
nicht
ja, schon
peinlich,
gibt man sich hin. Schon macht man so eine Performance, um an Geld ranzukommen. Mhm. Ne? Mhm.
Ja. Ja. Spielst du Lotto, mal Lotto gespielt, eine Lottophase in deinem Leben gehabt?
Ja, weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Ich vergesse immer, wie das geht mit den Zusatzzahlen und so. Und ich glaube, ich habe kein Lottoglück. Mein Vater und mein kleiner Bruder und ich haben mal zusammengesessen, als wir sehr klein waren. Und Papa hatte 100 Lottoscheine gekauft, die schon vorher angekreuzt waren. Oder die wir ankreuzen mussten, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir den ganzen Nachmittag damit verbracht, auf Zettel zu schreiben, was wir uns, wenn wir gewinnen, alles kaufen. Und dann wir so, ja, als erstes ganz viel Geld den armen Kindern spenden und dann aber auch noch eine kleine Yacht für uns und sowas. Und wir haben keinen, ich glaube noch nicht mal eine Mark gewonnen, ne? Aber der Nachmittag war so schön, in dieser Fantasiewelt zu leben. Man wäre reich und ich habe mir schon oft gewünscht, dass wir für unsere Projekte einen Mäzen oder eine Mäzenin aus dem Hut ziehen könnten. Eine Person, die sagt, was? 5000? Das nehme ich aus der Portokasse. Das sind doch Kinkerlitzchen. Für uns sind ja Beträge, werden bei uns viel verhandelt, die eigentlich auch für viele andere Menschen, die vergleichbar viel Leistung bringen oder nee, das ist falsch ausgedrückt, alle Menschen, die arbeiten, bringen viel Leistung. Für andere Menschen ist das nichts, das ist eine verschwindend geringe Menge. Und wenn man sich mal überlegt, dass die aktuelle Mindestgage noch 2000 Euro sind, brutto, wovon so eins übrig bleiben und man sich so überlegt, was eine Bahncard kostet. Also das haben wir ja in jeder Rede vom Ensemble-Netzwerk immer wieder betont. Ich weiß auch nicht, ob wir das heute ausrechnen sollen, wenn es um Geld geht. Ich habe so ein bisschen keine Lust, das so auszuformulieren, aber immer wieder berührt es mich doch. An dem ersten Theater, wo ich gearbeitet habe, da war meine Anfängerinnengage 2000 Euro, was echt viel war, weil damals war die Mindestgage noch 1650. Ich glaube, das ist, womit du auch angefangen hast, ne?
Ja, absolut.
Genau, also ich bin da sehr hoch, nee Quatsch, 2000, das habe ich gelogen, das stimmt nicht. 1800 war mein erstes, genau. Und ich bin nach dem ersten Berufsjahr zum Intendanten gegangen und wollte nachverhandeln. Das habe ich mich deswegen getraut, weil ich über die Gerüchteküche gehört hatte, dass eine Kollegin XY in der Stadt XY das auch nach dem ersten Jahr angeblich gemacht hat. Und dann habe ich das gemacht und sitze in der Verhandlung. Ich hatte zum Glück einen super netten Intendanten. Nichtsdestotrotz war ich sehr aufgeregt, weil schon allein diese 1:1 Situation sehr unangenehm ist und eine sehr powervolle Position. Ne? Also du kommst in das in das Zimmer von einer Person, die dieses Zimmer sehr gut kennt. Du sitzt in diesem Zimmer sehr selten und musst dich erstmal akklimatisieren. Die Person hat einen großen Schreibtisch und du weißt, dass die E-Mails, die in dem Computer sind, sehr wichtig sind. Du weißt, dass in diesem Zimmer viele Geheimnisse besprochen werden, die niemals an SchauspielerInnen Ohren dringen dürfen. Das erkennst du auch, dass viele Intendanzbüros haben so gepolsterte dicke Türen, die dicker gepolstert sind als das KBB. Und das sind natürlich schon einschüchternde Requisiten, sage ich mal. Ja. Und dann haben wir gesprochen, dass ich gerne, ach, es war lächerlich, ich glaube 150 Euro wollte ich mehr. Also wirklich Pillepalle. Und es ging um 50 Euro am Ende. Er wollte mir 100 Euro mehr geben und ich wollte aber, glaube ich, 150 Euro mehr. Und wenn ich, vielleicht irre ich mich, dann waren es 200 und 250. Nagel mich nicht drauf fest, Johannes.
Okay. Ich packe ihn wieder ein.
Danke. Ja. Und ich weiß noch genau, ich saß da und war ich aufgeregt, war, dachte ich so, diese scheiß 50 Euro, die will ich haben. Ich will die haben, weil ich sie verdient habe. Und weil ich das so wenig Geld finde, 50 Euro, das hat mir mein Opa mal eben so zugesteckt mit seiner Rente. 50 Euro ist die Patenonkel- und Patentantenwährung, die jeder zu Ostern oder so mal eben so hat. 50 ist nur ein bisschen größer als ein fucking 20. Ja? Das kann nicht sein, dass der den nicht hat für mich. Und dann habe ich mich entschieden. Habe ich Lust anzufangen zu weinen? Oder bleibe ich jetzt cool? Und dann habe ich mich entschieden, anzufangen zu weinen. Bin aufgestanden. Er sagte noch so, ja, Lisa, was meinst du, wenn die Straßenbahn, wenn nicht die Stadt diese Werbung bezahlt hätte oder die Straßen, die Verkehrsbetriebe diese Werbung für unser Theater bezahlt hätten, dann hätten wir diese Außenwerbung gar nicht, weil wir uns das nicht leisten können. Und das war mein Moment. Bin ich aufgestanden. Ja, und das ist die Straßenbahn, mit der ich mir nicht leisten kann zu fahren. Und bin aufgestanden, ich habe aus dem Fenster geguckt und habe geweint. Und es waren echte Tränen, aber es war natürlich super Hysterie.
Mhm. Ne? Mhm.
Und ja, dann habe ich mich ausgeweint und er hat das auch zugelassen und ausgehalten und ich fand es auch irgendwie einfach einen dievenhaften Auftritt von mir. Und dann habe ich die 50 Euro bekommen für echte Tränen. Ich meine, wurde man schon schlechter bezahlt für schlechtes Acting? Nämlich gar nicht.
Ja.
Und dann hat er gesagt, so. Dann kannst du jetzt mal deine Kollegin anrufen, die ist nämlich im gleichen Berufsjahr wie du, die kriegt auch 50 mehr, die kann sich bei dir bedanken. Ja, und so hatte ich dann mit meiner Performance da eine Punktlandung für 50 Euro, weißt du. Ich meine, es wäre schon besser gewesen, es wäre um 400 gegangen oder so, dann hätten sich die Tränen mehr gelohnt. Aber fand das eine tolle Erfahrung und fand das in dem Moment auch interessant, dass ich mich dazu entscheiden konnte und habe natürlich auch die Frage, als Frau jemanden mit Tränen zu erpressen oder so, aber ich habe mich nicht als Frau, die jemanden so kindlich erpresst gefühlt, sondern mehr wie jemand, der mit seinen Gefühlen sehr im Kontakt ist und pur damit umgehen kann.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Total, weil das ist ja einfach wichtig, weil die von der Beklemmung, von der du sprichst und auch sehr eindrücklich diese Requisiten oder Insignien der Macht, auf die man so trifft und die in den Intendantinnenbüros, die muss man ja irgendwie durchbrechen. Und diese Form der Anspannung, die ja dann eher von der Seite kommt, die das Geld zu vergeben hat und in deren Fänge man kommt, die lässt sich ja am besten ja gut durch so emotionale Großreaktionen durchbrechen
oder umdrehen.
Ja, man theatert
eben zurück.
Man theatert eben zurück, genau. Und das finde ich total gut, weil es lässt sich ja, weil man ist ja immer ein bisschen aufgeregt, schlecht geschlafen. Ich glaube, niemand hat Bock, freut sich auf, boah, ich gehe jetzt verhandeln. Wahrscheinlich so ein paar Ultras finden das total geil, weil die irgendwie auch, weiß der Geier, an welcher Stelle ihres Lebens da irgendwie hilfreich gecoacht wurden oder irgendwie einen Haumich haben und irgendwie auf so derartige Grenzsituationen stehen oder einfach halt auch ein titanfestes Selbstwertgefühl haben und deswegen den Konflikt nicht scheuen. Für mich treffen keine dieser drei Beschreibungen zu oder auf mich treffen keine dieser drei Beschreibungen zu. Und das finde ich schon abgefahren. Also weil ich kann mittlerweile Verhandlungstipps geben, die ich so auswendig gelernt habe, aber verhandle selber noch total scheiße. Also ich bin immer noch, bin da noch ganz, lass mich auch schnell um den Finger wickeln und habe dieses Riesenproblem. Ich nehme das Problem der anderen Seite zu schnell an. Da muss ich immer total dran arbeiten. Oder mich davor das so wegstreichen. Das ist nicht mein Problem. Egal, was ich jetzt verhandle, es wird keine Summe sein, die dazu führt, dass das Theater den Bach runtergeht. Also da muss man schon mit einem gehirnamputierten Verwaltungsdirektor oder einer Direktorin zu tun haben oder mit wem man eben halt verhandelt. Die halt dann sich auf Gagen festnageln lassen, die dann dazu führen, dass das Theater sich verschuldet. Das ist ja dann, wie gesagt, aber auch nicht dann dein Problem, sondern dann das Problem des eben in der Verantwortung stehenden Verhandlers oder der Verhandlerin.
Total.
Ja, also da bin ich auch, ich müsste da mal so durch die Basarschule. Deine Mutter ist ja eine landesweit bekannte Basarextremistin und...
Stimmt, ich habe das geerbt von ihr, ich bin auch eine Basarextremistin.
Und das ist
nee, eher eine Gagenextremistin. Basar kann sie einfach halt am besten, weil sie handelt auch bei Sachen, die nicht teuer sind. Und dann finde ich das auch respektlos. Also sie handelt auch, weil sie denkt, sie wird über den Tisch gezogen. Aber das tue ich natürlich nicht. Aber ich weiß einfach, dass die TheaterleiterInnen, das ist nicht deren privates Geld. Und deswegen gehören Emotionen da einfach auch nicht hin. Und ich hatte übrigens, bevor ich da angefangen habe, meine Nummer abzuziehen oder es laufen zu lassen oder es zuzulassen, davor hatte ich ja schon andere Tricks angewandt. Der erste, den hatte meine damalige Agentin mir nämlich gesagt, du sagst erstmal, was du haben willst und dann schweigst du. Nicht gleich
schweigen,
sagen
sehr gut.
Oder doch weniger, weil ich war zu viel. Nee, erstmal schweigen, dann ist der andere dran. Und wenn der dann anfängt zu erklären, warum das nicht geht und so, dann schweigst du weiter. Und das machst du so, indem du einfach die Punkte an der Wand zählst. 1, 2, 3. Und da kommt dann erstmal eine Ruhe rein. Und du musst auch nicht immer sofort antworten, wenn einer sagt, das geht leider nicht. Einfach mal sitzen bleiben und abwarten. So. Und dann habe ich schon gemerkt, ich hab das ziemlich lange durchgezogen und kam damit aber nicht weiter, habe auch aufgerechnet, was kostet meine Wohnung, was muss ich bezahlen an, mein Fahrrad ist kaputt, ich muss das reparieren, Fitnessstudio, könnt ihr davon einen Teil bezahlen? Es gab eine Kooperation mit meinem Theater und dem Fitnessstudio, das heißt, ich habe es ein bisschen günstiger bekommen, aber habe einfach mal den Realitätscheck gemacht, was ich glaube immer gut finde, zu sagen, was real das Leben kostet, ne? Weil das hat sich verändert, was es heute kostet, als zu dem Zeitpunkt, als das Gegenüber in der Situation war, Berufsanfängerin zu sein. Ne? Mhm. Netflix-Account musste die nicht bezahlen. Ein Telefon, Internet-Zeug musste die nicht bezahlen. Und hier eine App kaufen und keine Ahnung was. Also
Doppelt so hohe Miete.
Und gut, eine App muss man jetzt nicht kaufen, aber einfach ein bisschen, man muss ja auch noch Spielgeld auf der Hand haben. Oder man will auch Bio einkaufen, ja. Oder Fairtrade-Kaffee kaufen. So. Genau, und dann kam ich damit nicht weiter und dann habe ich gesagt, bitte.
Ja, sehr gut.
Ich finde bitte richtig krass, weil du kommst nie darauf, in einer Verhandlung zu sagen, bitte, 150, bitte. Und dann fing er halt auch an, nervös zu werden, weil bitte war schon ein guter Heart-Opener.
Bitte ist scheiße. Bitte.
Ja.
Ja, sag erst mal schön durchlässig, schön tief, gut angebunden.
Ja.
Ja, bitte. Wegseufzen, bitte.
Ja, warum nicht mit dem, was wir können, dann auch mal wirklich Kapital schlagen?
Hm. Ja, ja, total.
Und ich bin
ja,
dann, ich habe mich da so hochgeverhandelt dann über die Jahre. Also es kam, glaube ich, auch die Erhöhung auch selber von der Leitung und so. Wie gesagt, ich hatte echt einen super fairen und super lieben Intendanten und hatte da auch nichts zu befürchten. Das wusste ich, ne? Dass ich nicht zu befürchten habe, dass der
künstlerischen Liebesentzug walten lässt.
Eben, überhaupt nicht. Ich habe sogar mal eine Vorstellung mitten in einer Vorstellung verlassen, in der ich mitgewirkt habe.
Enfant terrible.
Und selbst da hat er nicht mich ausgeschimpft, obwohl er da allen Grund zu gehabt hätte und so. Also wirklich. Das ist übrigens auch eine sehr gute Geschichte, die ich ein anderes Mal erzählen könnte, was mich dazu veranlasst hat, eine laufende Vorstellung zu verlassen.
Ah ja.
Ja. Ich bin dann, das wollte ich noch ganz kurz sagen, ich war dann am Ende auf 2.300 Euro und habe dann einen Theaterwechsel gemacht und bin dann nach Oldenburg gegangen, wo wir uns dann kennengelernt haben und habe dort tatsächlich das Angebot bekommen, 300 Euro weniger zu kriegen. Aber mit dem Versprechen, dass halt alle gleich viel bekommen. Und ich konnte das, ich fand das ganz toll, dass alle gleich viel bekommen, ne? So vom Berufsjahr her. Aber 300 Euro weniger als vorher und dafür, dass man auch noch in eine Region geht, wo jetzt nicht, sage ich mal, der Bär steppt oder so, sondern man aus ideellen Gründen mit einer Gruppe in der Hoffnung, gemeinsam etwas zu entwickeln und weiterzuentwickeln hingeht. Das fand ich schon echt krass. Und da ist eigentlich mein Geld Groschen gefallen. Da habe ich irgendwie gecheckt, was die Mindestgage ist, wo die Gewerkschaft die Mindestgage ansetzt und dass die Rechnung ab unten, ab Mindestgage einfach falsch ist, dass diese untere Stufe, die untere Stufe ist schlecht. Die ist falsch berechnet. Und das fand ich echt krass. Dann habe ich mir wieder 50 Euro mehr rausgehandelt. Und als es dann in mein Hirn sickerte, dass ja alle gleich viel verdienen sollen, wollte ich die 50 Euro wieder zurückgeben. Aber da war der Vertrag schon unterzeichnet und mein Leiter hat gesagt, das ist so nett von dir, lass gut sein, komm, das bringt's jetzt nicht, das ist nur Verwaltungsaufwand. Ja.
Ach, den kannte ich, die Pointe kannte ich noch gar nicht. Ja, sehr gut, ja, wie gesagt, ich habe ja mit, ich dachte ja auch, endlich viel Geld, 1650 Euro brutto. Da unter der Geißel haben ja alle gelitten von der Dramaturgie.
Du konntest gar nicht verhandeln, ne? Das war Maßgabe.
Ich konnte eigentlich, ich hab nie verhandeln können. Was ich ja auch dann, weswegen man es ja auch nicht gelernt hat, weil diese Vereinbarung, wir verdienen ja alle wenig, was ja auch tatsächlich so war. Also auch im Vergleich der Leitungsposition und so hat Oldenburg einfach ein massives Gagenproblem und woran wir ja leider nicht abschließend arbeiten konnten. Wir haben viel versucht, das da irgendwie zu installieren und haben ja auch in der Politik ein paar Fürsprecher bekommen. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt noch gerade steht oder was da gerade passiert. Also ich weiß schon ein bisschen mehr, ist jetzt zu weit, das auszuführen.
Die Gagen wurden doch aber erhoben, während wir
Die wurden ja angehoben dann.
Flächendeckend
danach.
Aufgrund unseres Engagements.
Auch und weil die Schulden bezahlt waren und. Also es wird jetzt auch zu interner, aber war ja einfach, das war der lohnende Zankapfel, worum sich ja dann um diesen Glutkern dann ja das Ensemble-Netzwerk entfachen konnte im Prinzip. Ne? Dass ein sehr faires, transparentes Haus nicht in der Lage ist, gute Gagen zu zahlen, und wo man dann so den Horizont so öffnen konnte, wir haben einerseits einen schlechten Tarifvertrag und andererseits fehlt es an Lobbyarbeit in der Politik.
So ist es.
Und dass man in dieser Spanne sich dann mit diesem Flug halt anfangen konnte zu arbeiten, das war natürlich dann, und halt durch die progressive, willentliche Leitung in Oldenburg ja auch. Also es war schon interessant. Also das Geldthema bleibt da immer ein, für mich auch, das war irre, mit 1650 Euro anzufangen. Ich schäme mich fast dafür, wenn ich daran denke, wie wenig Geld das war und wie viel man gearbeitet hat.
Aber du musst dich nicht schämen, Johannes.
Nee, ich muss mich nicht schämen. Also ich schäme mich so ein bisschen, wie krass das ist, so wenig Geld zu bekommen nach einem Studium und sich trotzdem auserwählt zu fühlen. oder sich gesehen, gemeint und trotzdem glücklich zu sein, sich zur Verfügung zu stellen, dass das Bewusstsein für eine angemessene Bezahlung derartig erodiert werden konnte, beziehungsweise mir gar nicht begegnet ist in der ganzen Zeit des Studiums auch oder in der Beschäftigung mit dem Beruf, dass ich tatsächlich dachte, boah, 1650 Euro Rock'n'Roll.
Ja, klar, dann rauszubekommen, aus dem Studierenden-Dasein und denkst dann, das ist viel.
Ja, aber wie naiv und infantil die Wahl des Berufes dann doch ist, dass ich gar nicht weiß, also so viele Leute nehmen ein Studium an, weil sie wissen, ich verdiene am Ende des Studiums, habe ich sehr gute Chancen, dies und das Gehalt zu bekommen. Deswegen mache ich jetzt BWL. Oder ich mache diese Ausbildung, weil im ersten Jahr verdient man das und im vierten Jahr verdiene ich schon das, wenn ich diesen Beruf mache. Das ist doch geil, weil ich will mir das und das leisten. Also wie massiv sich der Gedanke, ich will einfach nur Künstler sein, Schauspieler, ich muss auf die Bretter, koste es, was es wolle, dass sich der so durchgesetzt hat, dass sich 1650 Euro nicht für zu wenig angefühlt haben. Also schon für zu wenig, aber mich nicht, ach, weißt du, was ich meine?
Ja, natürlich.
Es ist dafür, also Schäme ist zu groß, aber...
Nein, es ist so eine KünstlerInnen-Romantik. Das ist ja auch so eine Theaterfolklore eigentlich. Ich tue es für den Applaus. Und wenn du BAföG bekommen hast vorher und als Studierender überall Studentenrabatt bekommen hast oder dir auch eine WG gereicht hat, dann willst du halt in deinem ersten Berufsjahr mal alleine wohnen und möchtest halt, kriegst auch diese Rabatte nicht mehr. Und dann checkst du halt nach und nach erst das 1650 brutto übrigens. Du hast ja weniger netto rausgekriegt, dass das einfach ein fucking Joke ist. Und deswegen bin ich auch, ich könnte mich auch so reinreden bei dem Thema. Ich muss jetzt auch aufpassen, dass ich hier nicht abgehe, weil es mich so hammersauer macht, dass erwachsene Leute, die sich mit dem Theatersystem von vorne bis hinten richtig gut auskennen, dass die nicht dafür Sorge tragen, dass ein ordentliches Netto bei studierten Leuten rauskommt. Das ist einfach nicht zu glauben und es ist auch nicht zu glauben, dass diese Leute, die dafür verantwortlich sind, nicht auch schon längst mal darüber nachgedacht haben, dass man mehr bei den anderen Verantwortlichen, nämlich den Trägern der Theater, das sind dann mal das Land, mal ist das die Stadt, mal ist das eine Mischkalkulation, dass man nicht dahin geht und sagt, ihr Lieben, wir haben zwar einen schlechten Tarifvertrag, da steht 1650 drin, mittlerweile steht 2000 drin, it is ridiculous anyway. Dass da keiner hingegangen ist und gesagt hat, die Leute müssen nach Hochschulabschluss bezahlt werden. Weil, Johannes, das muss ich noch ganz kurz sagen, das war der größte Witz. Der größte Witz in Oldenburg war, als ich vor dem Lastenaufzug stand, weil ich wahrscheinlich in den Fundus oder in die Schneiderei fahren wollte und stehe da und langweile mich und sehe da so einen Kasten. Was ist denn das für ein Kasten? Ist da so eine Liste mit Geldbeträgen, wo Zahlen und Geldbeträge stehen. E1, E2, E3 und so und dann nochmal in Spalten und dann immer plus 22%, plus 11%. Und ich irgendwann so, ey, was ist denn das hier für ein Kasten? Ja, sagt einer, das ist, wie wir bezahlt werden. Ja, was bist du denn? Ja, T5. Ja, geil, hier...
E5 dann, oder?
E5, genau, E5. Mhm. Das waren damals, keine Ahnung, 2800 Euro oder so, wenn ich nicht lüge. Und auf einmal habe ich gecheckt, dass alle Leute, die keine künstlerischen Verträge haben, an diesem Theater nur anhand dieser Liste sehen, was sie jetzt verdienen können... Und was sie verdienen in einem Jahr oder in zwei oder in dreien. Ohne zu verhandeln. Und zwar Männer und Frauen beide gleich. Und das waren Summen, die überstiegen unsere Summen. Und dann habe ich mir diese Liste mal angeguckt und habe mir die im Betriebsrat erklären lassen. Und dann sagt mein Kollege im Betriebsrat, hier E1, das ist für un- und angelernte Tätigkeiten, also zum Beispiel Tellerwäscher im öffentlichen Dienst, TellerwäscherInnen. Und das war exakt damals unsere Mindestgage von zu dem Zeitpunkt 1800 Euro.
Irgendwas, genau, ja. 43 oder so.
Und da ist es mir klar geworden, dass das ein Skandal ist. Und wir hätten eigentlich, dann habe ich geguckt, wo liegen denn Leute, die wie wir Diplom haben, so die liegen zwischen E9, also Entgeltstufe 9 und 12. Und die fingen damals locker bei 2600 an, so. Mittlerweile sind die auch bei 2800, glaube ich. So. Und das im fucking ersten Jahr. Und weißt du, was diese Prozent, du weißt das natürlich, weil wir das als Job haben, so. Aber bei diesen 22% TBZ, da ist mir fast der Hut geplatzt. Das ist die Theaterbetriebszulage. Also damit Menschen, die am Theater arbeiten, in den Gewerken nicht benachteiligt sind zu denen, die in der freien Wirtschaft arbeiten, gibt es ab einem gewissen Gehalt zwischen 11% und 22% aufs Gehalt obendrauf.
Mhm.
So für Sonn- und Feiertagsarbeiten, für Vormittags- und Abendsarbeiten, also in der Zwischenzeit mal eine zu lange Pause haben. Das nennt sich dann der zweigeteilte Dienst. Und wenn eine Technikerin beim Umbau noch einen offenen Umbau hatte oder ein Schleifchen getragen hat, dann ist das von Theater zu Theater so, dass die dafür Erschwerniszulage bekommen. Und da war ich so sauer, weil auf einmal konnte man rechnen, Extras kosten extra, macht ja total Sinn. So. Mhm. Aber die haben nicht nur mehr Geld an sich als Grundstock, die haben das nicht nur sogar unverhandelt, die haben nicht nur keinen Gender Pay Gap, sondern die kriegen auch noch zum Ausgleich dafür, dass sie am Theater arbeiten müssen, 11% bis 22% obendrauf.
Mm.
Und das ist in jedem Café so, wenn du sagst, hier, ich will mit Streuseln, ja, kostet extra. Extras kosten extra. Bei uns kosten Extras nie extra.
Naja.
Und da ist es so, Entschuldigung, dass ich jetzt so durchgelabert habe, Johannes. Du bist sofort dran, aber ich muss kurz einen Punkt machen. Und das ist für mich einfach so ein absoluter Megaskandal, dass Menschen, die unter einem Dach am gleichen Gelingen des Theaters arbeiten, so verwerflich unterschiedlich bezahlt und behandelt werden. So, das finde ich einfach respektlos. Und das wollte ich nochmal sagen, dass mich das regelmäßig wütend macht und das Geld einfach ein Riesenthema von mir ist.
Ja, also wie gesagt, mit dem Geld fing ja alles an. Unsere erste gemeinsame Arbeit, die wir ja gemacht haben, ehrenamtlich oder beziehungsweise Ensemble-Netzwerk konsolidierend, war ja auch die Unterschriftensammlung. Weil als du das rausbekommen hattest, hast du mich ja dann irgendwie damit ins Boot geholt oder ich wollte eh da so mit einsteigen. Und dann fingen wir ja auch an, da unseren ersten Text, unsere erste Aktion zu planen und das Geld ist der totale Gründungsstein, der totale Gründungsmythos, weil das eine so offensichtliche Ungerechtigkeit ist und eine verfehlende historische Verwachsung beschreibt der letzten Jahrzehnte, dass das einfach immer noch am besten beschreibt, warum es sich lohnt, sich mit Wissen zu bewaffnen, sich zu solidarisieren, sich in Verbänden aufzustellen und weiter daran zu arbeiten, weil das ist einfach, das wieder zurückzudrehen, da dreht man an einem sehr rostigen, sehr großen, schweren Rad, wo sehr viel Druck drauf ist. Das ist nicht einfach nur ein Schalter, der sich umlegen lässt. Da muss man so richtig mit vereinten Kräften und Brechstangen und Schmieröl und weiß der Geier was nicht alles, da wieder die Verhältnisse klarstellen, weil die Selbstverständlichkeit, dass der Künstler natürlich ein bisschen mehr verdient als der Bühnentechniker, wie es denn scheinbar mal in den 70er, 80er Jahren war und man das natürlich nicht festschreiben musste, weil warum, es ist ja selbstverständlich, das existiert einfach nicht mehr. Und
das
wenn
ist
selbst
ungeklärt.
Einfach, genau, und wenn selbst progressive, nette, zugewandte, wir würden gerne mehr zahlende Häuser, von denen es ja viele gibt, sich gezwungen sehen, ihre Künstler sehenden Auges monetär unter die technische und verwaltende Mannschaft im gleichen Theater, im gleichen Haus unter die zu stellen. Das muss auch scheiße sein einfach und echt keinen Spaß machen. Deswegen habe ich auch krass keinen Bock, ein Theater oder so ein Theater zu leiten. an dem man einfach nicht richtig seine Leute bezahlen kann. Weil das machte doch jeden Tag keinen Spaß.
Ey, hast du eigentlich nicht auch mal im Personalrat für jemanden, der den Fundus aufräumt?
Ja.
Was war das denn nochmal gestimmt?
Das ist eine gute Geschichte. Ich war ja auch im Personalrat. Du hast davor Betriebsrat gesagt. In Oldenburg gibt es einen Personalrat, um das richtig zu stellen.
Ja, stimmt, das ist immer unterschiedlich.
Also, ja. Falls sehr aufmerksame Zuschauer zu uns zugucken gerade, ZuschauerInnen. Und das war so eine Phase. Mittlerweile hatte ich schon so ein, ja, es war also immer noch wenig Geld, aber irgendwie auch, ja, dachte, es hat sich ja dann doch irgendwie monatlich oder jährlich dann doch irgendwie gesteigert. Das war ganz nett. Aber nichtsdestotrotz lag man immer noch weit unter der Bezahlung der technischen Leute, die im öffentlichen Dienst arbeiten. Ne? Und dann im Personalrat muss man alle, die im öffentlichen Dienst arbeiten, muss man deren Verträgen zustimmen. So, ob das okay ist, der wird eingestellt, es gibt einen neuen Kollegen auf der Bühnenseite, bla 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 oder irgendwer oder einen neuen beim Licht und der würde das verdienen mit dem Vertrag und sind wir damit einverstanden und dann wird eigentlich so, ja, pro forma wird da die Hand gehoben. Ne? Und dann gab es so einen Moment, da wurde einer eingestellt für einen Sommer, für 3 Monate, um beim Fundus aufräumen zu helfen. Ein Student, einfach so. Und oder der hatte irgendwie schon einen Abschluss oder schon einen Bachelor, ich weiß gar nicht was, zumindest war das irgendwie, ach, der hat schon einen Bachelor, der macht jetzt so die Hilfsarbeiten, der bekommt aber einen Vertrag des öffentlichen Dienstes, aber halt so einen beschränkten und der hat dann, glaube ich, 300 Euro oder 100 oder 250 Euro mehr als ich verdient, weil das seine Entgeltgruppe im öffentlichen Dienst war und da sitzt man so im Personalrat und sagt, ja, das soll er bekommen und der soll auch mehr verdienen als ich, der natürlich fest angestellt ist im Ensemble. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann trifft man halt ständig auf diese Schieflagen,
ja,
die eine derartige Absurdität ausstrahlen. Und ein System, ja, an vielen Häusern, ne, von dem man, also es ist ja nicht bei allen Häusern so, aber viele mittelgroße Häuser haben dieses Problem.
Ja,
und,
genau.
Sehr stark. Das ist einfach.
An großen Häusern gibt es schon auch andere Gagen. Das stimmt schon, ne? Da werden aber, ja, an vielen kleinen und mittelgroßen Häusern ist das so.
Dass der Mittelbau also einfach scheiße bezahlt wird. Dass dieses vom 2. bis zum 10. Berufsjahr, dass die einfach nicht über die scheiß 3000 Euro brutto kommen.
Nicht über so. Die scheiß 3000, die fucking 3000 brutto. Das ist, oh Mann ey, wenn ich da schon wieder drüber rede, da juckt's mich in Fingern, weil die Aktion 40.000 TheatermitarbeiterInnen treffen ihre Abgeordneten, die unser Verein mit anderen Vereinen zusammen wieder gestartet hat. Kriege ich gleich wieder Bock, Gespräche zu führen, muss ich sagen, weil das ja auch bis jetzt sehr, sehr wirkungsvoll war. Man darf nicht vergessen, dass aufgrund unserer Gespräche sich die Gagen erhöht haben, also dass wir quasi außerparlamentarisch ohne die Tarifparteien wurden die Gagen aufgrund von Goodwill erhöht. Und absoluter King bleibt das Land Hessen, wo die Gagen von 2.000 auf 2.300 Euro flächendeckend im ganzen Land erhöht worden. Und das ist auf unsere Aktion zurückzuführen und Menschen, die sich daran beteiligt haben. Das ist einfach sexy. Muss man echt sagen. Ich wollte noch kurz sagen, Johannes, dass das dass der Grundstein waren die Samstagsproben fürs Ensemble-Netzwerk und nicht, finde ich, das Thema Geld. Aber unsere erste Aktion, die war dann das Thema Geld.
Ja, aber es ist aber schon, natürlich, der Gründungsmythos hat eine positive, könnte man sagen, eine positive Geschichte durch schnell umgesetzte Kleinstreformen, die den Alltag begünstigen oder leichter machen am Theater. Aber ich finde, so der innere Motor ist dann diese Form der Ungerechtigkeit, die sich immer so, mit mir macht das jetzt ja auch schon wieder was, darüber zu sprechen. Jetzt haben wir auch so wieder so viel, ganz viel Vereinssprache gehabt, weil man sofort durch das Thema Geld und wie kann das eigentlich sein, dass viele erwachsene, professionelle Menschen, die irgendwie über eine Theaterlandschaft thronen oder sich manchmal als thronend darstellen.
Und mit vielen wichtigen EntscheiderInnen sprechen.
Dass so etwas derartig in die Schieflage geraten kann, das ist natürlich dann, ja, schlimm, dass man dachte, krass, was hätte noch alles passieren können? Mhm. Also wie scheiße hätte es denn noch werden können? Oder was kommt denn, oder was werden, wann hätten die Leute endlich mal aufgehört, es dann nicht mehr, den Job nicht mehr zu wollen? Und das tun ja eh schon viel zu viele. Ne? Viel zu viele verlassen ja diesen Beruf und Geld ist da ja immer eines der Top 3 Themen. Und das ist natürlich ein unwahrscheinliches Problem.
Ja.
Ne? Ein unwahrscheinliches Problem.
Ja, und du schickst halt Leute auch in die Altersarmut. Also wer, sage ich mal, in den ersten 10 Jahren Pillepalle verdient, hat einfach die ersten 10 Jahre nicht gut eingezahlt in die Rentenkasse. Auch klar.
Oh Gott, ich zahle gerade so wenig in die Rentenkasse ein.
Ja, ich bin selbstständig. Ich bin nur in der Bayerischen. Johannes, nochmal zu unserer Petition damals, ne? Erzähl doch nochmal kurz, was wir da genau gemacht haben. Wir wollten Gagengerechtigkeit mit den Leuten, die Tarifverträge des öffentlichen Dienstes oder des TVÖD oder des TVL haben. Da wollten wir Tarifgerechtigkeit. Und da haben wir, ich glaube, über 5.000 Unterschriften gesammelt.
Ich weiß es nicht mehr, wie viele es waren. Es waren 5.000 bis 8.000. Das Problem war aber, wir haben es eh in einem Brief falsch geschrieben. Also man muss sich vorstellen, Lisa und ich sammeln 2 Wochen lang für Unterschriften, sind total aufgeregt. Das erste Mal 2 SchauspielerInnen.
Haben auch Promis unterschrieben übrigens.
Und haben so. Auch so Promis unterschrieben. Ja. Boah, in die Öffentlichkeit gehen, es über Facebook teilen. Das erste Mal in so einer Art, was sich heute fast wie so Kinderkram anfühlt, war aber damals High Tension. Und das dann noch an den Bühnenverein zu adressieren, also an Mordor, wie es sich damals angefühlt hat, also an den Rabenturm, wo irgendwie die dunklen Magier hausen, die über alles in der Theaterlandschaft bestimmen.
Genau, es gab noch keine bundesweiten Ensembleversammlungen, wir kannten die Menschen noch gar nicht, die hinter dieser Institution stecken und so.
Und mit der mehr oder weniger berechtigten Angst, wenn jetzt 2 Schauspielende das tun, dann sind wir irgendwie auch unsere Jobs los oder auch immer dieses darunter schwebende Gefühl, dürfen wir das? Kann man das echt machen? Kann man so weit gehen? Kann man einfach jemandem so eine Petition schicken und so? Ja, zumindest haben das viele Tausend unterschrieben, weil das einfach sehr eindrücklich ist. Viele Eltern haben da auch unterschrieben. Und dann war das deine Idee, um das bildlich zu zeigen, dass man auch die gleiche Anzahl an Gummibärchen in eine Box tut, mit den Unterschriften ausgedruckt, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viele Gummibärchen sich an der Petition beteiligt haben, weil auch dann das Paket schön schwer wurde. Und natürlich auch eindrücklicher und haptischer, ne? Und das fand ich auch eine sehr gute Sache. Darauf gab es aber keine so richtig irgendwie charmante Antwort jemals, ne? Dass das irgendwie.
Nee, gab's nicht.
Mm-mm. Weil man konnte ja auch dann naschen und das war ja, hat ja auch so eine Einladung, hey, ist nichts Schlimmes. Ist ein geiler Inhalt und auch wichtig, aber auch vielleicht ein paar Gummibärchen, wer Bock hat. Und kannst dir auch die roten rauskramen, wenn halt die roten deine Lieblingsgummibärchen sind.
Ja, es ist sehr charmant. Es ist eine politische Aktion, die sehr in einem charmanten Gewand daherkam. Aber eine Antwort erinnere ich mich auch nicht, dass wir darauf bekommen hätten. Die Aktion an sich war geil. Das war auch die Zeit, wo jemand uns einen Facebook-Account gemacht hat, weil wir das nicht hatten und nicht konnten. Und wo wir das dann genau verteilt haben. Und das waren schon, glaube ich, 5.000. Vor allem, weißt du noch, als wir ein Gummibärchen ausgewogen haben, um zu errechnen, wie viele Gummibärchen, wie viel wiegt eins, wie viele sind in einer Tüte und wie viele Gummibärchen brauchen wir, um exakt 5.000 paar Zerquetschte darzustellen. Wir waren da sehr penibel.
Ja, also 3-Satz ist einfach das Einzige, was der Mensch an Mathematik braucht,
Wir haben die ganzen Unterschriften ausgedruckt, richtig schön heften lassen, ne? Mit Klarsichtfolie.
Da gab es ein Disput, weil du wolltest nach Vorname, ich wollte nach Nachname. Und dann war es schon nach Nachname sortieren. Ausgedruckt. Und ich fand das ein bisschen unprofessionell nach Vorname.
Das würde ich dir heute voll beipflichten. Wieso wollte ich das?
Weiß ich auch nicht.
Bescheuert.
Weil man die doch nach Vornamen sucht. Man sucht doch die Leute, die man kennt, nach Vornamen, nicht nach Nachnamen. Ach so, echt? Ja, ich dachte, na, ist ja egal. Zumindest nach Vornamen. Und dann, habe ich noch was vergessen?
Und dann, waren die Gummibärchen da drin? Dann, wie viele?
Haben wir handgeschriebenen Brief?
Oh ja, ein handgeschriebener Brief, genau.
Das ist richtig 90s, das klingt so nach 90er Jahren, die Aktion.
Voll
ist witzig.
Teenage. Richtig Teenage.
Richtig Teenager.
Als müssten wir so eine Freundin, Girl, in das du verknallt bist, so überzeugen für etwas.
Stimmt. Und dann haben wir es alles abgeschickt, dann mit so einem beigefügten Brief. Und dann gehen wir so nach zu dir zurück. Und dann ist uns irgendwie aufgefallen, dass wir 1000 unterschlagen haben. Wir haben irgendwie uns, wir haben uns in der Unterhaltung auf die falsche Summe geeinigt und die dann im Anschreiben verwendet.
Ja.
Und dann, ach du Scheiße, und dann sind wir noch hin und du bist schon, ich habe noch irgendwie was geschrieben.
Du bist zur Post
gerannt,
um den Brief zurückzuhalten, den wir gerade abgegeben hatten.
Stimmt,
und ich bin nach Hause gerannt, um schnell ein neues Anschreiben fertig zu machen.
Dann war das Ding und dann war der Brief, das Paket war schon weg und der Brief und das Anschreiben auch. Und da mussten wir so richtig verkrüppelt noch einen Brief mit einer was?
Eine E-Mail.
Also, haben wir eine E-Mail geschickt? Ja, da kommt jetzt was. Hihi. Und in dem Brief, ups, sind in dem sind 1000 zu wenig, aber. Es ist die richtige Anzahl an Gummibärchen. Also, okay, Sie können sich
Avanti, Dilettanti.
Also wirklich super.
Aber es macht die Aktion nicht weniger schlecht. Ich meine, weißt du, wir sind zwei Schauspieler, die normalerweise in Trainingshosen auf Probebühnen abhängen. Zwei SchauspielerInnen, um genau zu sein. Und dieses dilettantische und dieses fahrige und dann auch ungenaue, das haben wir ja eher als Charme verkauft bekommen und als leidenschaftliches Engagement.
Genau, und
würde
wir haben uns ja
sagen,
dann total.
Weil es war ja auch nicht wenig Arbeit, ne? Also sowas mal so nebenbei zu machen zwischen Proben und man ist so aufgeregt und mit dem Kopf ständig woanders. Ich habe jede Minute aufs Handy geguckt, wieder eine Unterschrift dazu gekommen. Oh, krass, oh, wie Reuss hat unterschrieben. Oh, wieder eine Unterschrift dazu gekommen. Krass, warte mal, den Namen kenne ich. Warte mal, google die mal kurz. Das ist doch hier aus dem Fernsehen. Ach, siehst du, krass, der auch unterschrieben. Also da haben echt viele Leute, die unterschrieben haben, musste ich dann auch noch googeln, um mich zu vergewissern, dass die auch wirklich von Rang und Namen sind. Und jede Unterschrift auch von jeder Mutter, von jedem Onkel hat unser Anliegen bekräftigt und war mir richtig viel wert. Jede einzelne Unterschrift.
Mhm. Ja, ich fand das halt, ja, dieses erste Mal ausrücken in diese Öffentlichkeit für so illustren Arbeitskampf. Das war auch sehr, sehr aufregend. Ich musste mich doch lange Zeit dran gewöhnen, weil ich, wie gesagt, immer Schiss hatte, dass der Ruf in den Eimer geht.
Du hattest auch in einer unserer Folgen Schiss, wenn ich schlecht über Matthias Schweighöfer rede.
Hatten wir das auch schon mal?
Mhm.
Ja. Ach so, ja, was nicht, Schiss? Nee, ich versuche das nur. Ich hätte mal Bock auf Geheimnisse, Geständnisse und auch weit gehen und auch was man so. Aber wie, ach, keine Ahnung, wir wissen ja beide immer nicht, was man sagen darf und was man
nicht sagen darf. Du, Matthias Schweighöfer, der hört diesen Podcast und der wird uns nicht besetzen.
Ach ja, stimmt, der ist ja mittlerweile besetzt, er ja auch. Okay. Ja gut. Also
aber das war's wert.
Es gibt viele Türen, die auf sind und ich habe mich an auch schon viele geschlossene gewöhnt.
Eben, ja. Man kennt schon das, viele geschlossene Türen, ja. Ja.
Ja.
Ja, aber krass, ich habe echt Ewigkeiten nicht an diese Aktion gedacht, vor allem, dass wir Peidels dann auch noch die falsche Summe aufgeschrieben haben, aber wir wurden ja auch gecoacht in der Petition, wie wir sie aufgesetzt haben, von unserem Freund Sören Fenner.
Ach ja.
Der hat uns bei dem Text ja total geholfen und das war eben so geil, dass wir einen Erwachsenen an der Hand hatten, der gesagt hat, ey toll, junge Leute, die was wollen, ich helfe euch. Der war immer so unterstützend und fördernd und nicht bewertend und urteilend. Das war richtig warm, unter die Flügel pusten. Und das hat uns auch Mut gemacht.
Mhm. Um noch einmal das Thema Geld woanders hinzuziehen. Wir hatten ja überlegt, weil das können wir jetzt ja auch unsere Community, die es ja mittlerweile gibt, ich wollte das gar nicht jetzt so pikierlich sagen, unsere Community, also schön ernsthaft und stolz darüber auch, ist nur ungewohnt, diese Worte in den Mund zu nehmen und die haben
dann
mit uns was zu tun. Mit uns. Stimmt, unsere ZuschauerInnen, einmal eine ZuschauerInnen-Befragung zu machen, gerne uns zu schreiben, eure Eindrücke zu geben, weil Lisa und ich immer mal überlegen, wie könnte man so schonend wie möglich, aber den Aufwand, den man in den Podcast reinsteckt, weil wir das Produkt auch als gut empfinden, wie kann man da ein bisschen Geld zurückbekommen? Und da gibt es unterschiedliche Konzepte und wir haben uns mit einer Plattform beschäftigt, die nennt sich Steady. Und da kann man monatlich sowas wie, also ein Abo abschließen. Und man kann den Mindestbeitrag, wir würden den Mindestbeitrag bei so 2,50 pro Monat oder vielleicht sogar noch geringer oder das müssen wir noch sehen.
Vielleicht nur 1 Euro.
Vielleicht nur 1 Euro, dass man sagen kann, hey, das gefällt mir, das ist cool, dass die das machen. Und das dafür würde ich auch 1 Euro im Monat spenden. Und wir hoffen, dass sich damit Unkosten und Organisation und Kosten, die auch schon in den Podcast geflossen sind, wie Aufnahmetechnik, ICE-Karten, also Fahrkosten und halt unser ganzes Umfeld, was auch kostenlos für uns mitarbeitet, der Fotograf, unser Haus- und Hofmusiker, der immer dann die lustigen Intermedien für uns zusammenschneidert und so, weil wir haben natürlich großes Interesse, zumindest symbolisch, denen mal irgendetwas davon abgeben zu können.
Ja, es gibt ja auch noch im Hintergrund eine redaktionelle Betreuung, eine künstlerische Betreuung, die wir auch noch haben, wo wir auch das Gefühl haben, da möchten wir nochmal auch teilen. So, ne?
Das. Mhm. Und wenn ihr da auch kritische Gedanken zu habt, weil das ist auch ein Thema, das ist auch, was jetzt auch gerade viele ZuschauerInnen interessieren sollte, nämlich auch jetzt als Nachklang von Corona, in welcher Zeit sich ja auch viele ihr Können und ihre Professionalität kostenlos online zur Verfügung gestellt haben. Wie geht man damit halt um? Und wir denken, also weil das der Change muss ja langsam passieren. Wie lange kann etwas kostenlos bleiben? Wann verliert es den Wert, gerade weil es kostenlos ist?
Oder wann hat man auch mal keinen Bock, weil man denkt, boah, Donnerstag ist schon wieder, wir launchen ja immer donnerstags. Oh, ich habe keine Zeit, ich auch nicht. Ja, ich will auch, aber können wir es nicht einen Tag später? Ja, aber eigentlich ungern, weil es ist schon wichtig, dass wir regelmäßig sind. Ja, warum eigentlich? Ja, fürs Gefühl der ZuschauerInnen, für die Community, damit die merken, sie können sich auf uns verlassen. Ja, aber wir sind doch niemandem was schuldig. Und was ist das wert, was man produziert, was man ehrenamtlich anfängt mit tollen Covers, mit einem Fotoshooting, mit Zugfahrten gelegentlich zueinander, um live aufzunehmen oder um sich einen Mikrofonständer zu kaufen? Ja, das ist echt die Frage. Und ich meine, also ich würde auch gerne die Meinung wissen. Ich finde, man kann, schreibt uns gerne an losenlohnt@gmail.com. Wie ihr das seht, wie ihr das einschätzt und wenn wir uns irgendwann entscheiden, oder wenn wir merken, es kommen vielleicht sogar Summen zusammen, dann könnten wir auch sagen, jede Ansagerin bekommt einen Obolus, ja? Jeder, der da einen kleinen Seelenstriptease macht, der kriegt dafür Kohle. Wie geil wäre das denn?
Oder eine Flasche Shampoos geschickt oder so.
Ja, oder eine Flasche Shampoos. Auch gut.
Ja.
Genau. Ja. Oder jede coole Sau kriegt dafür irgendwie was. Wow.
Ein halbes Schwein nach Hause. Genau.
Aus Marzipan. Ja.
Genau, da lässt sich dann viel denken.
Genau. Und wer keine Lust hat, lange Texte zu formulieren, der kann uns ja einfach Emojis bei Instagram hinterlassen. Ich würde sagen, wer sagt, ja, ich würde pro Monat ein kostengünstiges Abo abschließen, das ich jederzeit kündigen kann, der schickt einen Brokkoli.
Mhm.
Und wer das sagt, das finde ich nicht und ich finde, nö. Der schickt eine Warnweste. Die Warnweste ist nämlich ein Emoji, das uns zugeschickt wurde als Emojis, die leider viel zu selten benutzt wurden. Und ich möchte das nochmal hervorheben, dass die Warnweste wirklich super Emoji ist.
Es gibt die Warnweste, das finde ich ja klasse.
Vielen Dank nochmal an dieser Stelle, dass uns das zugeschickt wurde. Habe ich mich sehr drüber gefreut.
Mhm, ja, sehr gut.
Also Warnweste für No, Brokkoli für Go.
Ja. Weil wir hatten auch Spaß an Werbung, aber wir bleiben einfach man kann sagen, ein Nischenpodcast, der da nicht so stark in Frage kommt, dass jetzt entweder große Sponsoren aufspringen, wie eBay oder Audi, und uns das Leben dann schnell erleichtern würden. Und es, glaube ich, auch für alle angenehm ist, dass wir jetzt nicht mit Werbepausen das unterbrechen müssen oder da was positionieren müssen, weil das wäre ja...
Obwohl wir würden natürlich, das hätten natürlich auch...
Sehr charmant zu machen. Wir hätten da auch Spaß dran, das zu machen. Aber das ist auch nicht so leicht, weil wie gesagt, wir sind ja eine stabile, aber eine überschaubare Familie.
Genau, ja. So ist es, ja. Ja, genau. Also schickt mal, wie ihr das findet. Es sind schon andere Podcasts auch bei Steady, die machen das auch mit den Abos. Und weißt du, ich fände es fair für uns, Johannes.
Es wäre fair. Zumal es ja auch nicht, wir würden ja damit nicht aufhören. Es würden sich ja, ist es denn so, dass man nur dann Zugriff zu dem Podcast hat?
Mm-mm. Ja, ne? Nee, der Podcast eben nicht. Bleibt weiterhin Open the Door für alle. Alle können genau. Ihn weiterhin hören, aber es gibt eben UnterstützerInnen, im Prinzip wie ein Freundeskreis, der sagt...
Genau, so habe ich es nämlich auch verstanden. Genau. Ja, weil es wird keine Paywall errichten, es ist nee, halt nur... wir spielen mit dem Gedanken und im Prinzip ist es ja dann auch egal, weil ihr könnt es ja dann machen oder nicht. Aber es natürlich ein Blitzlicht wäre auch ganz nett, weil sonst hätten wir natürlich, müssten wir auch die Produktion irgendwann vielleicht auch runterfahren, ne? Und sagen, alle 2 Wochen gibt es nur eine Folge oder so. Weil das ist natürlich dann auch, was dann uns natürlich auch entlasten würde. Aber jetzt müssen wir nicht über Überlastung und Entlastung sprechen. Jetzt hatten wir ja schon das liebe, gute Geld und viele Münzen haben wir durch die Finger fließen lassen. Ich habe schon wieder, ich hab was rausgefunden. Ja, wenn ich denke, worüber reden wir, finden wir genug Themen, dann habe ich immer etwas im Petto und sage, ach dann, wenn uns nichts mehr einfällt, dann erzähle ich meine Theorie vom Geil-Scheiße-Spieler.
Ja, oh, stimmt.
Aber ist jetzt schon vorbei. Es ist schon vorbei. Es ist kein Platz mehr für meine Geil-Scheiße-Spieler-Theorien. Und ich kann noch weiter dran feilen, um sie auch immer erzählwerter zu machen. Und habe ich jetzt schon die letzten 3 Folgen, dachte ich, dann erzähle ich über meine Geil-Scheiße-Spieler-Theorie. Und ich kam nie dazu. Und ich werde es weiter vorhaben. Und es ist ja auch ein gutes Zeichen, dass ich nicht dazu komme.
Ja, finde ich auch, es ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, ja. Wir haben jetzt natürlich noch längst nicht alles über Geld gesagt. Das ist so, uns erreichen auch manchmal jetzt Anfragen, die mit unserem Verein zu tun haben oder was man hier und da verlangen könnte oder so. Leider können wir solche Anfragen, bitte seht es uns nach, nicht, nur selten beantworten. Grundsätzlich sind wir ein Unterhaltungspodcast über Strukturen, aber das muss dann an den Verein Ensemble-Netzwerk gerichtet werden, wer da Interesse hat. Wir können das nicht bis gar nicht leisten. Da bitten wir um euer Verständnis. Wenn wir da auch nicht die Zeit finden, für zu antworten, bitte nicht böse sein. Aber unser ehrenamtliches Engagement ist einfach über die letzten Jahre schon so stark in Anspruch genommen worden von uns auch, dass wir merken, dass wir uns da ein bisschen schützen wollen und wir wollen einfach, dass der Podcast weiter Spaß macht. Wenn ihr solche Fragen habt, wendet euch an kontakt@ensemble-netzwerk.de. Wenn ihr mal eine coole Sau sein wollt und einen tollen Branchentipp habt, dann meldet euch bitte bei losenlohnt@gmail.com. Wenn ihr mal unsere Ansagerin oder unser Ansager sein wollt, ebenfalls an losenlohnt@gmail.com. Keine Angst, ihr müsst nicht Angst haben, dass ihr eine eitle Sau seid, wenn ihr bei uns mal ansagen möchtet, denn wir mixen das. Wir stellen gleichzeitig Anfragen an andere Leute und mixen das. So weiß keiner, ob ihr unsere Freundin oder ein selbst Auserwählter seid. Das erhält sich die Regel. Wir freuen uns über Zuschauerzuschriften, ZuschauerInnenzuschriften. Genau, das war mir noch wichtig zu sagen und Feedback auch immer gerne an diese Adresse oder auch gerne bei Instagram. Wir freuen uns über schöne Nachrichten. Wir freuen uns auch über Themen und ich muss sagen, Johannes, ich mache ja immer einen Screenshot und dann schicke ich dir das oder schicke das in unsere Gruppe, die wir haben und das ist immer so, das gibt immer so Mut, ne? Weil man labert ja doch jetzt hier ins Leere. Also wir beide miteinander in irgendein Äther und wie das dann landet, das tut schon gut zu wissen, dass man da weitergehen darf. Also wie soll ich das sagen? man merkt.
Ein bestätigendes Echo.
Ja, genau. Hm.
Oder ja. Ein verlockendes. Ein weiter rauslockendes. Ach, weiß ich auch nicht. Mir fällt dann auch nichts mehr ein. Es ist auch wieder so heiß im Auto. Ich sitze im Auto und ich habe mich erst in den Schatten gestellt und jetzt scheint die Sonne drauf und es trieft richtig die Nase runter.
Ich will dich nicht länger quälen.
Nein, 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 das meine ich nicht. Ich meine, das habe ich, Ach so, du hast mich nicht gequält, nein.
In diesem Sinne, wir wünschen euch bei all euren Verhandlungen, euren zukünftigen, einen dramatischen Auftritt oder eine richtig ruhige Kugel. Denkt, das ist wie Schachspielen. Ja? Oder lasst euch coachen. Und in diesem Sinne allen da draußen ein herzliches
Toi, toi, toi.
Wofür es sich zu losen lohnt.
Fuck, Johannes, jetzt weiß ich, was ich noch sagen wollte. Ich wollte nämlich die ganze Zeit noch sagen, dass voll viele DozentInnen, mit denen ich quasi zu tun habe oder die ich treffe, weil ich da einen Workshop gebe oder so oder auch in der Vorabsprache sage, was soll ich denn machen? Empowerment für KünstlerInnen oder ich kann auch Gagenverhandlungen und so, dass die dann voll oft sagen, nee, nicht Gagenverhandlungen, mehr so Empowerment für KünstlerInnen. Und wenn ich dann aber mit den Workshop-Teilnehmenden zusammen bin, dann wollen die immer wissen, aber was mache ich denn dann? Wie macht man denn das? Und dann geht es meistens um auch Gagenverhandlungen. Nicht nur, aber eben auch. Und dass es so krass ist, dass Leute, die für Studierende deren Programm, deren Education-Programm kuratieren, meistens keine Geldsorgen haben und deswegen es banal in Anführungszeichen finden, sich die Studierenden mit so etwas zu belästigen. Weil es ist ja viel besser Empowerment für KünstlerInnen, statt sowas Schnödes wie Gagenverhandlungen. Wir machen es ja nicht für Geld. Und dabei ist das wahre Empowerment in solchen brenzlichen Situationen stark zu sein. Es gibt natürlich auch Ausnahmen bei den Dozierenden, selbstverständlich. Aber das, oh, Kacke, das wollte ich noch gesagt haben.
Wofür es sich zu losen lohnt. Wofür es sich zu losen lohnt. Wofür es sich zu losen lohnt.
Und liebe Lisa, wofür hat es sich für dich gelohnt zu losen?
Für mich hat es sich gelohnt zu losen, dass meine Wut über das Thema eine Veränderung gebracht hat, und zwar in ganz Deutschland. Das hört sich jetzt vielleicht arrogant an, aber das ist nur eine Beschreibung der Tatsachen, denn hätte ich diese bescheuerte Tabelle an diesem blöden Aufzug nicht gefunden, dann wäre das nicht in 1300 Texte geflossen und dann wäre das nicht weiter kommuniziert worden von anderen. Und diese Wut, für die hat es sich gelohnt, denn weil es deinen Mehrwert hatte, weil es nicht mein privates Problem war, sondern dann ein strukturelles. Und dafür hat es sich gelohnt. Verstehst du, was ich meine? Ich will nicht, dass es so
übertrieben
wird.
Nein, jeder, der sich mit der Bewegung befasst, der wird das, denke ich, bestätigen können, dass das so ist.
Und Johannes, wofür hat es sich für dich gelohnt zu losen?
Ich muss sagen, es fällt mir dieses Mal tatsächlich sehr, sehr schwer. Weil das Geld beschreibt das Losen am stärksten. Und ich habe gerade nicht genug Geld. Hier beißt sich die Schlange in den Schwanz.
Hier hat der Podcast ein sich selbst auflösendes Ende.
Ja, weil das Losen bestätigt sich in dem wenigen Geld. Und dafür hat es sich scheinbar gelohnt zu losen. Das kann ich gerade nicht sagen.
Scheiße. Oh Mann, du hast total recht. Es ist fast und zynisch zu fragen, wofür hat es sich gelohnt zu losen.
Ja, aber die Frage kann ja auch mal zynisch ein Ende haben. Du hast ja einen guten Ausweg gefunden aus der zynischen Falle. Ich ziehe mir das gerne an. Ich kann da gerade nichts drauf sagen, außer man muss um das Geld kämpfen und leider sich sorgen, wenn man sich in dieser Branche bewegt. Und ob es sich dafür lohnt zu losen, das weiß ich nicht.
Aber es steht uns zu.
Es steht uns zu, ja. Absolut. Okay, dann tschüssi.
wofür es sich zu losen lohnt. 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 Wofür es sich, wofür es sich, wofür es sich, wofür es sich, wofür es sich zu losen lohnt. 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 Wofür, 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 wofür es sich zu losen lohnt. Da da da. Wofür es sich zu losen lohnt.